Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Das Ziel: ein klimaneutraler Gebäudebestand bis 2045. Die Herausforderung: groß. Vielleicht zu groß? Auf alle Fälle sind es herausfordernde Zeiten, nicht zuletzt für die gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen. Zuschüsse und Förderungen hat die Bundesregierung an vielen Stellen einkassiert. Das Bauen ist teuer, angesichts der sinkenden Baugenehmigungen viel zu teuer. Denn die Baukosten inklusive der Finanzierung, was letztlich in die Miete mit einfließt, sind einfach zu hoch. Für eine Wirtschaftlichkeit, und das bei moderaten Mieten. Was passiert? Nichts. Oder eben einfach zu wenig. Was bleibt, ist der Bestand. Er ist sogar der weitaus größere Hebel in puncto Klimaschutz als der Neubau. Aber deshalb einfacher? Leider nein. Dringend gesucht: Ideentreiber, Vordenker, Macher. Ich habe mich auf die Suche begeben und wurde fündig. Circa ein halbes Jahr ist es her, wir bekamen ein Wohnungsunternehmen beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen gleich zwei Preise überreicht. In den Kategorien Bauträger und Immobilienwirtschaft. Chapeau und Glückwunsch, sowas gab es bisher noch nicht. Und da das Wohnungsunternehmen außer den Auszeichnungen mit vielen weiteren innovativen Ideen und Initiativen in puncto Klimaschutz und Nachhaltigkeit von sich reden macht, wurde es höchste Zeit, die Macher dahinter auf eine Limo einzuladen. Ich begrüße heute als Gäste Herrn Dr. Thomas Hein, leitender Geschäftsführer der Nassauischen Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft MbH aus Frankfurt, kurz NHW, und außerdem Herrn Felix Lüther, Leiter des Kompetenzcenter Nachhaltigkeit der NHW. Beide sind außerdem Teil der gewählten Vertretung bei der Initiative Wohnen 2050 als stellvertretender bzw. als geschäftsführender Vorstand. Wir sprechen heute natürlich über das große Thema Nachhaltigkeit, aber auch darüber, was Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen bei der NHV antreibt und welche Rolle die NHV in der Wohnungswirtschaft als Vordenker spielt.
Vor 10 Jahren haben die allermeisten noch Nachhaltigkeit verstanden. Wir fördern irgendwie den Fußballverein lokal und lassen unser Kerngeschäft aber bloß in Ruhe. Wir haben seit 10 Jahren von Anfang gesagt, nee, das ist ein Hebel, unser Unternehmen zukunftsfähig zu machen und es wirklich zukunftsfähig zu transformieren vor den ganzen Herausforderungen, die kommen. Ja, das zeigt sich eben bei Nachhaltigkeit im Bauprozess genauso wie bei der Klimastrategie, bei der Energieversorgung, als auch natürlich bei den sozialen Komponenten.
Ich bin Iris Jachertz, die Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft.
Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft? Auf dem Haufe-Stellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern als attraktive Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe. Finden statt suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.stellenmarkt.haufe.de.
So, bei uns in Hamburg sagt man Moin. Lieber Herr Dr. Hein und lieber Herr Lüther, herzlich willkommen in dieser Limo. Wie sagt man denn bei Ihnen?
Ach ja, Gute. Ich denke, das ist gut, genau.
Alles Gute nur, oder?
Nee, Gute, also das hessische Wort für guten Morgen in sehr kurzer, verkürzter Form.
Ach so,
also
das ja, ist quasi das ist wie das Moin.
Die gleiche, genau, das ist die gleiche vier Buchstaben-Kombi, nur hessisch.
Okay, sehr schön. Ja, wie geht's Ihnen heute? Haben Sie heute schon was Nachhaltiges getan, gegessen, getrunken? Schwierige Frage.
Ja, schwierige Frage. Aber in der Tat ist es so, dass wir uns tatsächlich jeden Tag mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, man kann das einfach nicht trennen. Also die Sinnhaftigkeit von Nachhaltigkeit, speziell auch Klimaschutz, hat was auch mit persönlicher Einstellung und Lebensführung zu tun. Und wenn man das nicht übereinander bringt, glaube ich, kann man einfach nicht eine glaubwürdige Klimaschutzpolitik in einem Unternehmen wie das der Nassauischen Heimstätte Wohnstadt glaubhaft rüberbringen.
Bleiben wir doch gleich bei Ihnen, Herr Dr. Hein. Sie haben es jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen. Die Nassauische Heimstätte, Ihr Unternehmen ist nicht klein und schon gar nicht unbekannt. Ich glaube, es gehört zu den 10 größten Immobilienunternehmen Deutschlands. Korrigieren Sie mich da gerne. Aber können Sie trotzdem noch mal kurz die NHW einfach für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen und vielleicht Sie selber gleich mit?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Thomas Hahn. Ich bin der leitende Geschäftsführer der Nassauischen Heimstätte Wohnstadt. Die Nassauische Heimstätte Wohnstadt, die NHW, ist mehrheitlich eine Beteiligung des Landes Hessen. Und der zweitgrößte Gesellschafter bei uns ist die Stadt Frankfurt. Das heißt, wir haben einen öffentlichen kommunalen Hintergrund. Und in der Tat, wir gehören zu den 10 größten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Wir haben ein bisschen mehr als 60.000 Wohnungen im Bestand und sind auf vielen weiteren Gebieten aber auch unterwegs. Wir haben eine sehr intensive Stadtentwicklung, die sich bemerkbar macht im Land Hessen im sehr positiven Sinn. Wir beschäftigen uns mit einer Tochterunternehmen der MET mit Medien und Energie für unsere Bestände. Also wir sind sehr vielfältig unterwegs. Aber klassischerweise ist unsere Hauptaufgabe, eben preiswerten, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und uns gibt es vielleicht auch ganz nicht ganz uninteressant seit 100 Jahren, ein bisschen mehr, 102 Jahre mittlerweile. Also wir verfügen über ein Geschäftsmodell, das funktioniert und das eben auch langfristig und damit nachhaltig wirkt.
Herr Lüther, dann komme ich zu Ihnen. Sie dürfen sich natürlich auch gleich selber ein bisschen vorstellen. Aber Sie sind sozusagen Nachhaltigkeitsmanager. Und da würde mich interessieren, wie lange Sie das schon sind und was Sie antreibt.
Ja, ich habe dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum als Nachhaltigkeitsmanager in der Nassauischen Heimstätte. Ich bin schon länger da, also insgesamt seit 2007 im Unternehmen, vorher in der Kommunalberatung, auch mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt und dann Klimathemen und dann als der Thomas Hein das Thema Nachhaltigkeitsmanagement sortiert aufgerufen hat, habe ich gesagt, das ist das Ding, was ich unbedingt treiben will, weil es für mich tatsächlich ein Lebensthema ist, einen Beitrag zu leisten zur nachhaltigen Transformation unserer Gesellschaft. Ja, und mittlerweile ist die Zeit sehr knapp mit den verbleibenden 20 Jahren, wenn man mal die 45 für die Klimaneutralität in Deutschland ansetzt, aber auch alle anderen Transformationsziele sind ja auf Mitte des Jahrhunderts ausgerichtet. Und insofern würde ich sagen, in den 10 Jahren hat sich viel getan. Wir haben eigentlich angefangen mit einer großen vorausschauenden Freiwilligkeit vor 10 Jahren und waren da Vorreiter und haben sehr strukturierten Managementsystem aufgebaut, was offensichtlich heute immer noch auch wegweisend ist. Also die Tatsache, dass ich direkt beim Thomas Hein angedockt bin, die Tatsache, dass wir Richtlinien für die Vernetzung in die Führungskräfte, in die Unternehmensstruktur aufgesetzt haben von Anfang an, hat uns geholfen, sehr strukturiert und zielfokussiert von Anfang an vorzugehen. Und das ist gut so, weil tatsächlich, wenn ich jetzt so schaue, was hat sich die letzten Jahre getan, erleben wir, dass Nachhaltigkeitsmanagement von dieser großen Phase der Freiwilligkeit und auch durchaus Gestaltungsmöglichkeiten immer mehr Richtung auf der einen Seite Ordnungsrecht, auf der anderen Seite aber auch geordnete Berichtsstrukturen treibt. Und ich sage immer flapsig, in der Ökonomie haben wir Kennzahlen, Berichtssystematiken, die sind 150 Jahre etabliert. Bei den nicht finanziellen Kennzahlen kommt das jetzt. Und insofern ist das momentan auch noch eine Wildweststimmung, wer was wie berichten muss, trotz oder gerade wegen der CSRD. Aber es wird sich in den nächsten Jahren sortieren. Und ja, die Aufgaben werden nicht weniger und auch nicht weniger intensiv.
Herr Dr. Hein, fühlen Sie sich gerade als Cowboy, wenn man hier von einer Wildweststrategie spricht?
Ja, durchaus. Also der Vergleich passt durchaus. Das ist ja auch zum Teil sehr innovativ oder innovatives Land und Themen, die wir damit betreten. Und es gibt eben auch keine perfekte Lösung zu dem Thema Klimaschutz. Ich würde vielleicht noch gerne die Bemerkung machen, Klimaschutz ist natürlich das dringlichste Thema, was wir derzeit haben. Unter der Überschrift Nachhaltigkeit. Aber Nachhaltigkeit ist eben mehr als nur Klimaschutz. Und da war auch unsere Geburtsstunde, der Felix hat es gerade erwähnt. Ich kam aus einer Veranstaltung 2014, meine ich, sei es gewesen, so um den Zeitraum herum. Und ich war völlig frustriert. Das war eine Veranstaltung, die ging über Nachhaltigkeit. Und ich war überzeugt aufgrund der Tatsache, dass die Wohnungswirtschaft und auch unsere Unternehmensgruppe ja schon viele Jahre unglaublich viel investiert hatte in energetische Modernisierung, dass man das am Klima erkennen würde und war völlig enttäuscht und frustriert, als der Keynote-Speaker eben uns aufklärte und erzählte, es hat überhaupt gar keine Auswirkungen gehabt in den Daten und Fakten, was den Klimaschutz angeht, was bisher passiert war. Und das war für mich tatsächlich als Lenker des Unternehmens der Startschuss, darüber nachzudenken, dass wir so nicht weitermachen können, sondern Nachhaltigkeit muss man eben wirklich auch nachhaltig und breit anlegen im Unternehmen. Das kann man nicht an energetischen Modernisierungsmaßnahmen festmachen. Und das war eben der Beginn, tatsächlich, so wie der Felix das gesagt hat, eines Managementsystems, was wir zuerst einmal eingeführt haben. Und ich glaube, das ist unser Wettbewerbsvorteil, den wir gegenüber anderen Wohnungsunternehmen haben, die manchmal oder oft über die praktische Seite kommen, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber ich meine, ein Unternehmen, zumindest mal in unserer Größenordnung, braucht ein echtes System. Ja, und die zweite Erfolgskomponente war das, was Felix eben auch schon angesprochen hat, dass eben mit Herrn Lüther da jemand zur Verfügung stand, der eben auch die persönliche Überzeugung hatte, dieses Thema in einem Unternehmen, in einer Unternehmensgruppe vorantreiben zu wollen. Beides zusammen hat uns sehr erfolgreich gemacht und treibt uns jeden Tag neu an, darüber nachzudenken, wie bekommen wir den Klimaschutz jetzt speziell für die Nachhaltigkeit umgesetzt.
Darf ich Sie, Herr Lüther, nochmal fragen, und zwar zum Preis, zum Nachhaltigkeitspreis, den Sie gewonnen haben. Ich finde, da müssen wir irgendwie zumindest mal irgendwie noch eine Frage dazu stellen dürfen. Das finde ich nämlich wirklich ganz grandios, dass Sie als erstes Unternehmen in zwei Kategorien gewonnen haben. Können Sie uns was zu dem Projekt erzählen, mit dem Sie gewonnen haben? Oder haben Sie als, wie kann ich es verstehen, haben Sie als Unternehmen gewonnen?
Wir haben de facto als Unternehmen gewonnen, mit allen Leistungen, die wir eben in diesen beiden Kategorien erbringen. Und eigentlich ist der Preis umso toller, wenn man sich vor Augen hält, wie wir gewonnen haben. Wir haben uns nämlich nicht aktiv beworben, sondern wir wurden von der Jury reingewählt. Also das ist tatsächlich ein Novum beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Den gibt es ja jetzt seit 16 Jahren. Und in dem Jahr war das erste Mal, dass es eine Großjury gab, die tatsächlich von sich aus auch auf Basis von frei verfügbaren Quellen Unternehmen vorgeschlagen hat, die preisverdächtig sind. Und das freut uns natürlich besonders, also gleich zweimal abzuräumen und dann wirklich den Nachhaltigkeits-Oscar zu bekommen, wenn man eigentlich quasi gar nicht aktiv dafür kämpfen musste. Also wir sind da natürlich in dem Verfahren haben wir auch Angaben gemacht, aber letztendlich war das, was wir jetzt eben auch schon besprochen haben, glaube ich, das Ausschlaggebende, diese breit angelegte Vorgehen über das gesamte Unternehmen im Kerngeschäft, das ist ganz wichtig. Vor 10 Jahren haben die allermeisten noch Nachhaltigkeit verstanden. Wir fördern irgendwie den Fußballverein lokal und lassen unser Kerngeschäft aber bloß in Ruhe. Wir haben seit 10 Jahren von Anfang gesagt, nee, das ist ein Hebel, unser Unternehmen zukunftsfähig zu machen und es wirklich zukunftsfähig zu transformieren vor den ganzen Herausforderungen, die kommen. Ja, das zeigt sich eben bei Nachhaltigkeit im Bauprozess genauso wie bei der Klimastrategie, bei der Energieversorgung, als auch natürlich bei den sozialen Komponenten, die wir als Unternehmen leisten. Das ist ja in der Wohnungswirtschaft nicht ungewöhnlich. Das machen viele, dass wir eigentlich neben dem Kerngeschäft Wohnen noch ganz viel Zusatzdienstleistungen anbieten. Wir haben als Sozialbeitrag, haben wir das mal monetarisiert, sind über 25 Millionen allein im letzten Jahr, die wir uns das kosten lassen. Und tatsächlich natürlich nicht zuletzt auch wirklich diese super differenzierte Auseinandersetzung mit dem Klimaneutralitätsziel und auch das Wirken mit und in der Initiative Wohnen. Das sind alles so Komponenten, die dazu geführt haben. Aber wir bauen halt auch nachhaltig. Wir haben Neubauten, die nachhaltigkeitszertifiziert sind. Wir sind sehr, sehr gut in der Bestandsentwicklung unterwegs, was die regenerative Wärmeversorgung angeht. Also es ist ein Strauß von Punkten gewesen, die dazu geführt haben, dass wir das bekommen haben, diesen Preis gleich zweimal.
Herr Dr. Hein, kann ich da vielleicht gleich nochmal anschließen? Was macht denn eine nachhaltige Immobilie aus?
Ja, eben mehr als nur ein bisschen Dämmung an die Wand zu pappen. Das, glaube ich, muss man deutlich sagen, dass die Nachhaltigkeit bei uns eben wirklich auf den drei Füßen steht, ökologisch, sozial und ökonomisch. Und alles drei muss sich auch in einem Immobilienbestand oder vielleicht besser in einem Quartier, da wird es, glaube ich, verständlicher, sich wiederfinden. Dazu gehört natürlich einmal die reine Technik, also die Struktur der Gebäude. Das ist sicherlich das eine, aber da hört es eben nicht auf, sondern das Zusammenleben zu organisieren. Wir haben weit über 100 Ethnien und Mieter, die bei uns wohnen, die betreut werden durch ein soziales Quartiersmanagement. Das ist auch für uns ein Teil der Nachhaltigkeit. Und wenn man jetzt noch den ökonomischen Part dazu nehmen möchte, ist es eben die Bezahlbarkeit der Miete, das eine große Rolle und Wichtigkeit bei uns spielt. aber zum Beispiel auch die Finanzierung. Also wir finanzieren einen Teil unserer Modernisierungsmaßnahmen über grüne Schuldscheindarlehen. Also das ist ein Komplettpaket, das man insgesamt ganzheitlich, wie es so schön heißt, betrachten muss. Und wir tun es auch, weil ich glaube, nur so ist Nachhaltigkeit auch tatsächlich glaubwürdig zu vertreten und mittelfristig erfolgreich.
Sie haben jetzt, Herr Lüther, Sie haben es gerade angesprochen, die Initiative Wohnen 2050. Können Sie da mal ganz kurz so ein bisschen die Entstehungsgeschichte erzählen? Das ist ja eigentlich was ganz Tolles, was Sie da irgendwie ins Leben gerufen haben, von dem eben auch nicht nur Sie profitieren, sondern die ganze Branche.
Genau. Und aus der Nachhaltigkeitsstrategie kommend hatten wir schon immer das Ziel, eben auch ganzheitlich zu wirken, auch in unsere Branche hinein. Das ist eine der wirklich schönen Komponenten an der Wohnungswirtschaft, dass wir wenig mit regionalen Ausnahmen, wenig Konkurrenz untereinander haben und sowieso einen relativ guten Austausch pflegen. Und uns war dann schon bei der eigenen Klimastrategie, bei der Ersterstellung 2018-19 sehr schnell klar, das erfordert einen internen, externen Ressourcenaufwand. Das können wir jetzt nicht sehen, den Auges, nachdem wir das als eine der ersten wirklich mal mit Zeitmaßnahmen Kosten hinterlegt haben, damals noch über 30 Jahre, das können wir nicht sehenden Auges 3000 Unternehmen nebeneinander hermachen lassen. Das verschlingt viel zu viel Zeit und Geldressourcen und von der Strategie ist ja noch kein Klimaziel gewonnen. Man muss es dann ja auch noch umsetzen und auch mit 30 Jahren war schon klar, wir haben Zeitprobleme, jetzt sind es noch 20, das ist also noch mal viel stärker. Und das war eigentlich der Gründungsgedanke zwischen uns beiden, zwischen dem Thomas Hein und mir, zu sagen, wir müssen da was tun, um gemeinsam mit unserem Spitzenverband, dem GdW, wirklich die Wohnungsunternehmen zu unterstützen. Die Verbände machen super Arbeit in dem, was sie tun, aber sie sind sehr breit unterwegs und wir haben gesagt, dass diese Jahrhundertaufgabe, die erfordert wirklich nochmal eine monothematische Beschäftigung mit Klima, Nachhaltigkeit, allem, was drumherum hängt, Management von Klimarisiken, Recycling, Kreislaufwirtschaft, graue Emissionen, aber vor allem eben den Emissionen im Betrieb und den regenerativen Energien. Und das war die Geburtsidee der Initiative Wohnen und was uns damals schon wirklich unglaublich motiviert und überrascht hat. Wir haben das dann auf der Expo 2019 vorgestellt, gesagt, das ist unsere Idee, wir suchen Mitstreiter, der Thomas Hein, der Herr Gedaschko und ich. Und dann kamen schon auf der Expo die Ersten, die gesagt haben, ja, da müssen wir dabei sein. Das ist ja immer Anfang Oktober. Dann haben wir Anfang oder Mitte Januar eine Gründungsveranstaltung gehabt und bis dahin waren wir 24 Unternehmen und die ganzen Großen der Branche dabei, aber auch bis runter zu ganz kleinen Genossenschaften. Und aus den 24 sind mittlerweile zumindest eine Verneunfachung geworden. Wir sind jetzt bei 228 Unternehmen, aber eben auch der EBZ als Gründungspartner unseres eigenen Branchenbildungsträgers, der GdW sowieso, zwei Regionalverbände damals und heute sind es eben 12 und das ist was die Stärke ausmacht.
Herr Dr. Hein, auf Ihrer Webseite von der Initiative Wohnen 2050, um genau zu sein, habe ich gelesen, gleich wenn man die Webseite aufmacht, wir denken voraus und gehen voran, so wie wir es schon immer gemacht haben. Ist das Ihr Leitsatz?
Ja, in der Tat, das ist ein Leitsatz. Ich bin ja seit 2013 für die Unternehmensgruppe tätig. Und das war so eine der ersten Vorstellungen und Sätze, die ich hatte. So ein großes Wohnungsunternehmen mit so viel Potenzial sollte eben Themen führen und vor der Welle sein. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch ein bisschen antreibt und auszeichnet, dass wir versuchen, eben Entwicklung zu antizipieren und vorauszudenken und uns frühzeitig darauf einzustellen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die Geburtsstunde der EW 2050 zurückkommen, weil das ist alles richtig, was der Felix jetzt erzählt hat. Aber die Geburtsidee war ein Ticken früher. Wir hatten nämlich eine Klimaschutzvereinbarung mit dem Land Hessen verhandelt im Sommer 2014 und dann im September unterschrieben. Und aus dieser Klimaschutzvereinbarung, da kam dieser Grundgedanke, wir brauchen eine Brancheninitiative, so wie es der Felix dann erklärt hat. Also die Idee, da was über die Branche hinweg zu machen, die war ein Ticken früher. Und ansonsten ist es genau so geworden, wie der Felix es gerade erzählt hat, ja.
Wie soll ich sagen? Jetzt haben wir mal erzählt, was Sie so machen, wie Sie vorreiten, denken. Sie sind sicher auch Vorbild für viele Kollegen aus der Branche, für viele andere Wohnungsunternehmen. Aber nichtsdestotrotz gibt es Hindernisse, die aus dem Weg geräumt werden müssen oder wo Sie sich wünschen würden, dass sie aus dem Weg geräumt werden.
Ja, gibt es tatsächlich zahlreiche, muss man ehrlicherweise sagen. Und deswegen ist auch dieses gemeinsame Zusammenwirken in der Initiative Wohnen so wichtig, weil es ist einfach Schwarmintelligenz. Also vielleicht auch nochmal zu diesem Leitspruch von der Webseite. Wir sind ja als Wohnungsunternehmen alle mal angetreten, um ein essentielles gesellschaftliches Problem zu lösen, nämlich die Wohnungsnot. Und das machen wir in Zyklen immer wieder hervorragend. Und diese Aufgabe, die wir jetzt haben, die nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, ist eine noch größere Aufgabe. Wir sind aber eigentlich eben gewohnt, Lösungsbringer zu sein und dann auch immer wieder gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Das vielleicht so als Vorbemerkung. Und die Hemmnisse, naja, also wir, das kennen Sie ja auch, ist ja auch immer wieder in Ihrem Magazin zu lesen. Letztendlich ist die Förderlandschaft komplett eingebrochen, muss man sagen. Die Regulatorik hat im letzten Jahr ein nie dagewesenes Chaos erlebt, was aber, glaube ich, auch fairerweise einfach damit zusammenhängt, dass man es eben, dass man eben jetzt auch wirklich versucht, hier was umzubauen und was neu zu machen. Und ich versuche es immer auf den Nenner zu bringen. Also wir haben drei wesentliche Faktoren, wenn man jetzt mal beim Thema Klimaneutralität bleibt. Das ist einmal die Technik, die ist da, die funktioniert. Das sind im Wesentlichen Fernwärme und Wärmepumpen mit jeweils Pro und Kontras. Es ist kein geschnitten Brot, ich mache das einmal und es läuft. Das ist auch Anfangsschmerz und Lernkurven und Know-how-Gewinn. Aber es ist zumindest das von den drei Komponenten, was noch am handhabbarsten ist. Dann kommt als nächstes im Prinzip die Zeit. Unsere Branche investiert ja in langfristigen Zyklen, 40, 50 Jahreszyklen, und die verbleibenden 20 Jahre sind gerade mal die Hälfte. Und das führt natürlich auch zu einer großen Verdichtungsdruck auf unsere Tätigkeit. Man hört immer die Erhöhung der Mod-Quoten, wo man sich fragt, wie soll das eigentlich leistbar sein? Aber der größte Teil, der allergrößte Teil ist die Finanzierbarkeit. Also das ist der, Frau Vogler sagt immer, der große Elefant im Raum, um den auch immer noch alle so ein bisschen rumtigern. Also wir nicht in der Initiative Wohnen, aber durchaus die Politik und auch in Teilen die Gesellschaft. Und ja, ohne das wird es leider nicht gelingen. Also wir können alle in unseren Klimastrategien wunderbar technische Pfade runterleiten, die zeigen, wie kriegt man das bis 45 hin. Aber das ist dann oft schon ein Massenproblem. Also je nachdem, wie weit man ist, wenn man schon einmal durchmodernisiert hat und überwiegend an der Fernwärme hemmt, das sind so die es am ehesten schaffen können, soweit der Fernwärmebetreiber eben dann auch mitspielt und defossilisiert und das auch noch bezahlbar lässt. Aber die viel selber machen müssen an der Wärmeversorgung und auch noch einen Modernisierungsstau im Bestand haben, die haben eigentlich die schlechtesten Karten. Und da ist tatsächlich der Faktor Finanzierbarkeit das größte Hemmnis.
Herr Dr. Hein, wenn wir jetzt bei der Depression bleiben, ich hoffe nicht, aber wenn ich Ihnen die Frage stelle, fürchte ich, dass es viel lustiger nicht wird. Sind denn die Ziele klimaneutraler Gebäudebestand 2045, sind die aus Ihrer Sicht überhaupt noch erreichbar?
Unter den jetzigen aktuellen Rahmenbedingungen müssen wir feststellen, dass wir sie nicht erreichen werden. Aber man muss dazu sagen, eins haben wir überhaupt nicht, nämlich Zeit. Und deswegen hilft es nicht, depressiv zu sein, sondern wir können einfach nur loslaufen. Und ich kann wirklich nur jedes Wohnungsunternehmen motivieren, mit den Investitionsmaßnahmen in den Klimaschutz zu beginnen und nicht abzuwarten auf bessere Lösungen. Das wird nicht funktionieren. Ich habe noch den Punkt, dass mir die Ausrichtung der Politik immer noch nicht so richtig behagt, weil die immer noch sehr auf Effizienzstandards abstellt. Und in unserer ersten Klimastrategie haben wir eben auch noch versucht, durch Vollmodernisierungsquoten dieses Ziel zu erreichen. Wir wissen aber, dass wir über energieeinsparende Maßnahmen das Klimaschutzziel eben nicht erreichen werden können. Und deswegen haben wir auch so einen richtigen Regimewechsel in unserer Strategie vorgenommen, nämlich hin, uns darauf zu konzentrieren, wie kriegen wir die Wärmeerzeugung CO2-neutral hin in unseren Beständen, konzentrieren uns darauf. Das hat das Investitionsvolumen gesenkt, aber nicht in einem Bereich, wo wir es alleine finanzieren können. Mit anderen Worten, wir brauchen die Unterstützung der öffentlichen Hand. Wir brauchen die Unterstützung in der Wohnungswirtschaft. Wenn Mieten weiterhin bezahlbar sein sollen, muss die öffentliche Hand Subventionen der Wohnungswirtschaft zur Erreichung dieser Klimaschutzziele geben. Da wird kein Weg dran vorbeigehen. Und ich möchte noch einen Punkt machen, weil der immer wieder ein bisschen in den Hintergrund gerät, der aber meines Erachtens strategisch extrem wichtig ist in der Betrachtungsweise, die CO2-Abgabe. Wir zahlen heute schon 2 Millionen, also allein wir, je nach solcher Heimstätte, ohne Mieteranteil, 2 Millionen CO2-Abgabe, 2 Millionen, die unsere Liquidität schmälern, 2 Millionen, die direkt unseren Jahresüberschuss schmälern und damit unsere Investitionsmöglichkeiten verringern. Die Zahl wird ja nicht kleiner, sondern die Zahl wird größer werden, wenn ab 2026 die Deckelung des Preises freigegeben wird. Und das ist das, was mich umsorgt, weil wir da einen Wettlauf der Zeit haben. Schaffen wir es in einem kürzeren Zeitraum, so viel CO2 einzusparen, dass wir die Steigerung des Preises quasi damit auffangen können? Das ist echt eine Wette auf Zeit. Und daher kein Platz für Depressionen, sondern wir müssen einfach tun und anfangen. Und jeder Tag hilft uns.
Vielen Dank. Herr Lüther?
Ja, ich möchte es bestärken, also und konkretisieren, was heißt tun. Also das, was der Thomas gesagt hat, wir müssen umsetzen. Also jede Investition in den Gebäudebestand oder in den Neubau muss zumindest auf das Klimaziel eintragen. Also das heißt, ja, viele unserer Partnerunternehmen der Initiative denken schon auch sehr kritisch drüber nach, wenn ich investiere, hilft mir die 65% Erneuerbare überhaupt oder habe ich nicht sowieso so wenig Zeit, nochmal daran zu gehen, dass ich gleich versuche, die 100% zu machen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wichtig ist also, wenn ich investiere in Gebäude, sowohl in den Bestand als auch in den Neubau, dann muss das für 45 schusssicher sein. Das ist das Gebot der Stunde. Und das andere ist, ich muss strategisch dranbleiben und gucken, weil Klimastrategie ist nichts, was man einmal macht und dann hat man es im Schrank und dann ist gut, sondern es ist eigentlich eher ein Transformationsriemen, um immer weiter diesen Dialog im Haus, aber auch mit externen, mit den Anspruchsgruppen zu führen. Wie können wir uns denn diesem Ziel nähern? Weil der Thomas hat es ganz richtig gesagt, also mit den momentanen Rahmenbedingungen werden wir es 2045 nicht schaffen. Das ist aber eigentlich kein Thema, was sich irgendjemand wünschen kann, weil damit werden ja die Klimaschäden viel stärker werden und sagen alle Fachleute, die Investitionen in die Klimaneutralität sind deutlich geringer als in das Hinterherrennen der Klimaschäden, volkswirtschaftlich insgesamt gesehen. Und insofern bin ich sehr deutlich der Meinung, wir müssen dieses Finanzierungsthema hinbekommen und brauchen da wirklich den Trippelwumms oder wie auch immer das dann vielleicht die Politik nennen mag, damit das möglich wird. Und zu den Klimastrategien noch ein wichtiger Punkt. Jetzt kann man ja sagen, was weiß eh keiner, was in 10 Jahren ist, warum soll ich über 20 Jahre was runterbrechen? Es geht ja nicht darum, das auf Nachkommastelle zu machen. Also es geht um die Größenordnung. Wenn wir jetzt am Ende rausfinden, es ist nicht 1,4 Milliarden zu 7,5 Milliarden, sondern 1,2 zu 7 oder irgendwas, das ist wurscht auf die 20 Jahre. Es geht um die Größenordnung. Und das Gleiche gilt komplett richtig, was der Thomas gesagt hat, bei der CO2-Abgabe, weil die Gefahr ist, dass man denkt, oh ja, 45 Euro die Tonne pro Jahr, 45 Euro, was ist das schon? Aber alleine in einem Jahr aufsummiert tut das schon weh, wenn man wirklich noch, und wir haben alle noch überwiegend fossilbeheizte Bestände hat, und wenn man das aufsummiert, und es ist ja doppelt exponentiell, also es wird höher und pro Jahr und es summiert sich auf, dann kommt man da auf Riesenbeträge, die einem einfach an liquiden Mitteln wegfließen. Und genau die brauchen wir eigentlich, um den Bestand klimaneutral zu kriegen. Also das heißt, unsere Investitionsmittel werden gestrichen. Und da müssen wir, glaube ich, mit der Politik schon nochmal hingucken, wie kann man auch sowas wie die CO2-Abgabe für so langfristig investierende Branchen zu einem Hebel statt zu einer Bremse machen. Weil das ist ja eigentlich Sinn der Sache, dass es ein Hebel sein soll.
Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Sendezeit angekommen. Vielen Dank für die tollen Ausführungen. Jetzt haben Sie am Schluss, wurde es dann doch noch ein bisschen politisch. Jetzt ist unsere Abschlussfrage, lautet immer, mit wem würden Sie gerne eine Limo trinken, um mal in Ruhe bei einer Limo über ein Thema, das Ihnen am Herzen liegt, zu plaudern. Ist das vielleicht Robert Habeck, Herr Dr. Hein?
Oh ja, also ich hätte jetzt nicht ganz so weit gedacht. Also ich hätte jetzt erstmal unseren neuen Wirtschaftsminister, Herrn Mansouri, gedacht. Aber Ihr Vorschlag, Herr Robert Habeck, ist, glaube ich, auch eine Nummer, da würde ich gerne mal eine Limo trinken. Ja, sehr gerne.
Herr Lüther, und bei Ihnen, wie sieht's da aus?
Dem kann ich mich nur anschließen. Also wenn ich mich nicht nur auf eine Person festlegen würde, würde ich tatsächlich sagen, die ganzen wesentlichen politischen Entscheider, die Köpfe der Ministerien, die irgendwie auf uns einzahlen, das wäre also auch noch Frau Geiwitz und Herr Lindner auf Bundesebene und eben auf Landesebene Herr Mansouri und Kolleginnen und Kollegen. Weil das ist immer wieder unsere Erfahrung, dass man von außen kommt, Wohnungswirtschaft nicht eins zu eins versteht. Nachhaltige Transformation muss eine Gemeinschaftsaufgabe über alle Sektoren sein und dann kann auch was draus werden.
Das wünsche ich Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen weiterhin, dass Sie auch diese Vorreiterrolle innerhalb der Wohnungswirtschaft einnehmen und die behalten. Sie sind ja, wie gesagt, auch sehr offen im Teilen Ihres Wissens mit den Kolleginnen und Kollegen. Haben Sie vielen Dank für Ihre spannenden Ausführungen, Einblicke, kleinen Einblicke in Ihre Strategie, in Ihre, ja, was Sie antreibt. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Hein, Herr Lüther, dass Sie mein Gast waren.
Vielen Dank. Dankeschön.
Ja, danke auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein spannendes Gespräch mit Dr. Hein und Herrn Lüther. Und für Sie fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, um was es heute so ging. Die Nassauische Heimstätte Wohnstadt aus Frankfurt am Main gehört zu den ambitionierten Wohnungsunternehmen in Sachen Klimaschutz. Ganz sicher kann man das Unternehmen als Leuchtturm der Branche bezeichnen. Meine Gäste, Dr. Thomas Hein und Felix Lüther, denken nach vorne, was das Thema Klimaschutz angeht. Und das nicht erst seit gestern. Seit circa 10 Jahren beschäftigen sie sich intensiv mit der Nachhaltigkeit und installierten ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem im Unternehmen. Dieser Vorreitereinsatz wurde jüngst ausgezeichnet. Und das gleich zweimal. Beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen im November des letzten Jahres. Die Vorreiterrolle hat die NHW auch inne, wenn es um den Einsatz für die gesamte Branche der Wohnungswirtschaft geht. Mit der Initiative Wohnen 2050. Der Klimawandel ist das wohl drängendste Problem der Menschheit. Wir denken in Lösungen, so meine Gäste. Hindernisse, ja, die gibt es, und zwar viele. Nicht zuletzt verursacht durch die Politik, Chaos in der Gesetzgebung, Verunsicherung, kaum bis keine Planbarkeit sind die Folgen. Zeit für Depressionen haben wir dennoch keine, sagt Dr. Thomas Hein. Wir denken voraus und gehen voran, so wie wir es schon immer gemacht haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Dabeisein. Dem Thema Nachhaltigkeit haben wir uns heute sicher nicht zum letzten Mal gewidmet. Danke natürlich, wie immer, ans ganze Limo-Team hinter den Kulissen. Diese und alle bisherigen Folgen gibt es online unter podcast.haufe.de. Bis zum nächsten Mal, Ihre, eure Iris Jacherz.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.